Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Es ist längst überfällig. Die deutschsprachigen Bühnen entdecken Familiengeschichten, die nicht nur im weißen Mainstream angesiedelt sind, erforschen migrantische Biografien. In Dortmund inszeniert Intendantin Julia Wissert eine Adaption von Nejati Özyris Erfolgsroman Vatermal. Wir sprechen mit ihr über diese Produktion und die vielen Lebensgeschichten, die so lange unbeachtet geblieben sind. Wenn jemand nicht unbeachtet geblieben ist, dann ist es ein gewisser Faust. Der wohl größte Klassiker der deutschen Theatergeschichte wird dem Publikum jetzt in Mannheim neu präsentiert in einfacher Sprache. Wie das klingt, erfahren wir heute in Rang 1. Schön, dass Sie dabei sind. Bald ist es soweit, dann beginnt in Berlin das diesjährige Theatertreffen und es ist gewiss kein Zufall, dass zu den 10 bemerkenswerten Inszenierungen, die in diesem Jahr in die Hauptstadt eingeladen wurden, auch unser Deutschlandmärchen gehört. Eine Aufführung aus dem Maxim Gorki Theater Berlin von Regisseur Hakan Savaş-Mijan, weil es ein großartiger Abend ist und weil er eine migrantische Familiengeschichte erzählt. Mit großer Verspätung haben die Bühnen dieses Thema für sich entdeckt. Ebenfalls am Gorki hatte vor einiger Zeit schon eine Fassung von Fatma Aydemirs Djinns großen Erfolg. Und dann ist da noch Nejati Özyris Roman Vatermal. Um den kümmert sich jetzt das Theater Dortmund. Heute hat die Spielfassung dort Premiere, inszeniert von Intendantin Julia Wissert. Herzlich willkommen bei Rang 1, Frau Wissert, direkt zwischen den letzten Proben.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin direkt von der Bühne hochgestolpert ans Telefon.
Großartig.
Aber ich freue mich.
Schauen wir uns mal die Geschichte genauer an, die da erzählt wird. Es geht um Arda, der im Krankenhaus liegt mit einer schweren Autoimmunkrankheit und auf sein eigenes Leben und auf das seiner Familie zurückschaut. Nicht zuletzt auch auf die Frauen in dieser Familie. Würden Sie sagen, dass das eine typische migrantische bzw. postmigrantische Familie ist, an deren Leben wir da teilhaben dürfen?
Ich glaube, ich würde versuchen, Abstand zu nehmen vom Typischen, sondern darauf verweisen, dass Nejati Özyri eine Geschichte aufgeschrieben hat. Und was wir jetzt gerade erleben, das haben Sie ja auch schon gesagt, ist, dass wir unterschiedliche Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Und das sind trotzdem, dass es mehr werden, natürlich immer noch viel zu wenige. Und deswegen kann ich verstehen, dass es vielleicht wie eine typische wirkt. Ich würde aber ganz klar sagen, Nejati hat eine Facette einer pluralen Erfahrung in Deutschland geschrieben. Und ich bin mir sicher, dass es noch Tausende, Hunderttausende andere gibt, die wahrscheinlich Überschneidungen haben und gleichzeitig andere Ergänzungen zu dieser Geschichte.
Um das nochmal zu konkretisieren, was sind denn das für Erfahrungen, die da beschrieben werden? Was für Erlebnisse kommen da zusammen in diesem Buch und in Ihrer Stückfassung?
In der Stückfassung ist der Fokus sehr stark auf die Dreierkonstellation einer alleinerziehenden Mutter, einer Tochter und Adas, der als Sohn in einer Familie lebt mit einem abwesenden Vater und plötzlich in eine unausfüllbare Fantasie einer Männerrolle gedrängt wird durch diese Abwesenheit. Und worauf wir das Augenmerk legen, ist die Frage von, wie funktioniert das eigentlich, wenn die Entscheidungen von einer Person in der Vergangenheit Auswirkungen auf die Leben der zukünftigen Kinder hat? Und was bedeutet es als alleinerziehende Person, als alleinerziehende migrantisierte Person im Deutschland der 90er Jahre, die eigene Menschlichkeit sich zu erhalten? Und es gibt einen Chor der Deutschen. Und das, was der Versuch gerade ist, ist wirklich genau zu beschreiben, dass es ein Außen gibt, ein Deutschland, das im Grunde in einer Zeit ist, in der es nicht wirklich versteht, dass Pluralität etwas ist, was etwas Positives ist, sondern in der immer noch sehr stark versucht wird, Menschen klarzumachen, dass wir einem Prinzip zu folgen haben. Und die Inszenierung fokussiert sich auf den Moment auf der Ausländerbehörde und endet auf der Ausländerbehörde. Und dazwischen sind viele Geschichten, Begegnungen, die immer wieder unterbrochen und gestört werden durch Zwischenrufe, Anmerkungen, Gespräche, die beschreiben sollen, unter welchen Bedingungen ein Leben in Deutschland als migrantisierte Person vielleicht stattgefunden haben könnte.
Sie sagen, da gilt es einem Prinzip zu folgen, das eingefordert wird von dieser deutschen Gesellschaft. Was ist das für ein Prinzip oder wie können Sie das konkretisieren?
Es gibt diesen einen tollen Satz von der Figur Kowalski, das ist der Sachbearbeiter auf der Ausländerbehörde von Ada. Und in dem Moment, als Ada seinen unbefristeten Aufenthaltstitel bekommt oder vielleicht sogar die Staatsangehörigkeit, gibt es den Moment, dass er eine Schreibprobe ablegen muss, obwohl Ada in Deutschland groß geworden ist und kurz vor dem Abitur steht. Und er ist wahnsinnig irritiert und sagt, aber Sie wissen das doch, Sie haben doch die Zeugnisse in Ihrer Akte. Und Kowalski sagt, es geht hier nicht um mich, es geht auch nicht um Sie. Es geht um die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und entweder Sie machen das jetzt oder Sie verlassen dieses Büro genauso staatenlos, wie Sie gekommen sind. Und das ist das, was ich versuche, über den Chor der Deutschen zu beschreiben, dass es immer wieder Hürden und Situationen gibt, wo man sich fragen muss, ist es jetzt wirklich notwendig, dass jemand, der kurz vorm Abitur steht, kurz davor ist, Literatur zu studieren, eine Schreibprobe ablegen muss? Oder sind da vielleicht Hürden eingebaut, Situationen eingebaut, die einfach absichtlich Barrieren schaffen sollen und Machtsituationen schaffen sollen, in denen Menschen nochmal klar signalisiert wird, es gibt ein Wir und es gibt ein Ihr. Und wenn ihr dazugehören wollt, dann müsst ihr nach unseren Regeln spielen.
Ich habe schon das erwähnt, es gibt jetzt wirklich immer mehr Bühnen, die diese migrantischen, postmigrantischen Geschichten auf die Bühne bringen. Hakan Savaş-Mitjan, den ich schon erwähnt habe, hat das Buch Vatermal auch bereits am Maxim Gorki Theater adaptiert. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass es jetzt an anderen Bühnen stattfindet. Und ich finde es aber interessant, dass es sich bei den Stücken fast immer um Romanadaptionen zu handeln scheint und nicht um für die Bühne geschriebene Stoffe. Wie kommt das? Was glauben Sie? Ist die Romanliteratur dem Theater da ein Stück voraus?
Ich glaube, es hat mit der Erzählweise zu tun. Mein Gefühl ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir keine Gewissheiten mehr haben und in denen es schwer ist, klare, eindeutige Geschichten von vorne nach hinten durchzuerzählen. Und das, was wir ja gerade erleben, ist, dass wir Romanformen bekommen, in denen viel fragmentierter, viel abgeschnittener, viel assoziativer gearbeitet wird, was natürlich bei einem Theatertext eine andere ästhetische Herausforderung bedeuten würde. Und ich bin mir sicher, dass sich in der Theaterliteratur etwas entwickeln wird, was sich versucht, dem anzunähern. Ich glaube aber, dass die Romane gerade einen erzählerischen Vorsprung haben.
Auf jeden Fall ist das Thema präsent. Ein ganz anderes Beispiel aus einem anderen Kontext. Der extrem erfolgreiche Instagram-Content-Creator Tahsin Durgun hat gerade ein Buch, nicht zuletzt über die Erfahrungen seiner kurdischen Mutter in Deutschland, verfasst als Einwanderin mit dem halbironischen Titel Mama, bitte lern Deutsch. Und er hat neulich in einem Interview gesagt, es komme ihm vor, Zitat, als hätten die Deutschen erst in den letzten Jahren gecheckt, dass es Migration überhaupt gibt. Haben Sie den Eindruck, dass sich da gerade spürbar was verändert? Oder ist das eine subjektive Wahrnehmung, dass das einfach jetzt ein Thema geworden ist?
Witzig, dann würde ich gerne einen Shoutout an Tahsin machen und sagen, ich habe das Gefühl, es hat noch niemand in Deutschland gecheckt, dass es Migration seit immer in Deutschland gegeben hat. Und unterhalte mich natürlich wahnsinnig gerne mit ihm nochmal drüber. Natürlich merken wir gerade, dass es andere Sichtbarkeiten und andere Repräsentationen gibt. Und gleichzeitig sitzen wir aber in einem riesigen Backlash meines Erachtens nach. Es gibt mehr Konflikte, wie Aladin Mafalani das ja auch immer sagt. Mehr Diversität bedeutet mehr Reibung und mehr Konflikte. Aber dass Tahsin sagt, als hätten sie es jetzt erst gecheckt, mein Gefühl ist, es ist eher... Ich würde dem wirklich widersprechen. Ich merke, egal wie ich es drehe und wende, ich würde sagen, es ist überhaupt gar nichts gecheckt worden. Und gar deswegen nichts. Sind die Texte auch so. Deswegen sind diese Texte sehr oft fragmentarisch, haben Lücken, erzählen Dinge nicht aus, weil die Erfahrungen, auch bei Vatermal versuchen wir viel über Humor zu arbeiten, ich versuche über Humor zu arbeiten, weil bestimmte Erfahrungen unerzählbar sind.
Damit auch nicht vermittelbar an ein Publikum, was diese Erfahrung nicht gemacht hat?
Ich glaube, es ist vermittelbar. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Kern dessen, was vermittelt werden soll, klar erkennbar wird. Ich glaube, es braucht eine gewisse Erfahrung, um zu begreifen, wo der Humor liegt. Damit meine ich zum Beispiel der Chor der Deutschen, den wir jetzt bei Vatermal eingebaut haben. Der erzeugt regelmäßig Lacher bei meinen migrantisierten BIPOC-KollegInnen, weil sie natürlich wissen, warum diese überhöhten und überzeichneten Scherenschnitte einer deutschen Gesellschaft auf der Bühne sind und warum sie die Dinge sagen, die sie sagen und warum sie sie so sagen, wie sie sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man die Erfahrungen nicht teilt, es vielleicht wirken könnte, als ob ich nicht richtig hingucken würde.
Weil sich bestimmte Dinge dann einfach nicht von selbst erklären, sondern weil man sie sozusagen am eigenen Leib erfahren haben muss, um sie zu verstehen?
Weil es nach außen aussehen könnte, als ob ich ein Klischee über Deutsche erzählen würde. Weil es scherenschnitthaft bleiben könnte. Weil es wirken könnte, als ob es zu scharf, zu böse, zu hart sein könnte.
Das bedeutet ja, dass Sie sozusagen schon davon ausgehen, dass es eine Konfrontation mit dem Publikum geben könnte. Also dass es unter Umständen so sein könnte, dass sich da das Publikum in verschiedene Hälften teilt. Diejenigen, die das aus der eigenen Erfahrung kennen und diejenigen, denen das womöglich so fremd ist, dass sie es nicht an sich heranlassen würden?
So würde ich das nicht beschreiben, sondern ich würde sagen, dass ich im Arbeitsprozess dann rausfinden musste, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner? Wo können wir sagen, ja, stimmt. Es gibt immer Akten, die zu bearbeiten sind, weil ich das Gefühl hatte, egal wie wir auf eine Institution, auf eine Gesellschaft, auf eine Regierung blicken, können wir, glaube ich, doch alle sagen, dass irgendwie dieses Bürokratische für keinen so richtig toll ist und dass das vielleicht das ist, worüber wir gemeinsam lachen können.
Was wünschen Sie sich denn vom Publikum, wenn Sie diesen Roman auf die Bühne bringen? Haben Sie das Gefühl, im Theater können wir da was verändern? Sie setzen sich mit diesen Themen und auch mit der Diversität auf der Bühne ja jetzt schon so lange auseinander. Haben Sie das Gefühl, da kann jetzt was passieren?
Ich würde mir wünschen, dass die unterschiedlichen Publika, die diesen Abend sehen werden, unterhalten werden, lachen werden, weinen werden, mitsingen und hinterher rausgehen und vielleicht feststellen, dass es an verschiedenen Stellen doch mehr gemeinsame Erfahrungen gibt als geteilte.
Das sagt Julia Wissert. Ihre Inszenierung von Vatermal hat heute Abend Premiere am Theater Dortmund. Die erste Kritik hören Sie wie immer bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Goethes Faust ist immer noch omnipräsent im Schulunterricht und natürlich auch auf den Theaterbühnen. Es gibt wohl kein bedeutenderes Theaterstück in deutscher Sprache. Aber wie unzugänglich ist dieser Klassiker eigentlich für ein heutiges Publikum? Am Nationaltheater Mannheim wagt sich Performancekünstler und Regisseur Daniel Krämer nun daran, zusammen mit Dramaturgin Mascha Luttmann den Faust in einfache Sprache zu übersetzen, um das Stück, wie es heißt, barrierefrei fürs Publikum zugänglich zu machen. Zurzeit wird geprobt und Marie-Dominique Wetzel hat sich angesehen und angehört, wie der Klassiker nun klingt.
Früher Vormittag, Probebühne. Noch 2 Wochen bis zur Premiere. Die Bühne ist nur angedeutet. Faust und Gretchen treffen sich im Garten.
Ich muss jetzt gehen.
Kann ich noch eine Stunde bei dir bleiben? Ich will dir nahe sein. Ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen und Brust an Brust und Seele in Seele drängen. Das bedeutet, ich will mit dir schlafen.
Okay, das ist direkt und unmissverständlich. Daniel Krämer hat mit seinem Team und der Trainerin für leichte Sprache, Tina Lackner, über 1 Jahr lang an der Neufassung gearbeitet. Dabei musste er erst mal ein paar Regeln lernen.
Es gibt kurze Sätze. Die Sätze sind ohne Konjunktiv und ohne irgendwelche komplizierten Wendungen. Es ist meistens in der Gegenwartsform. Und wenn ich jetzt längere Argumente machen will, muss ich die wirklich auseinanderfalten.
So zum Beispiel bei Fausts Antwort auf die Gretchenfrage.
Oben ist der Himmel, unten ist die Erde. Die Sterne stehen am Himmel. Wir sind zusammen. Das alles hat Gott gemacht, dass wir so glücklich sind. Braucht man dafür den Namen Gott?
Damit man sozusagen das kondensieren kann auf leichte Sprache, muss man ja so richtig da eintauchen. Und darum habe ich immer das Gefühl, es ist halt eine Übersetzung. Und dann bleibt so ein Nachvollziehen der Gedankenschritte übrig. Das ist dann mehr als nur das Handlungsgerüst, sondern das ist wie so ein Rauszoomen, wo ich sonst mich halt verlieren kann in der Schönheit der Texte.
Es geht also um ein Kondensat, nicht nur um den reinen Plot, wie frustrierter älterer Mann sucht nach dem Glück und schließt einen Pakt mit dem Teufel. Die Dramaturgin Mascha Luttmann erklärt die Herausforderung so.
Natürlich kann man Szenen zusammenfassen, das ist immer möglich, aber gerade die Gespräche zwischen Faust und Mephistopheles sind ja nicht primär dafür da, die Handlungen voranzutreiben, sondern kultivieren deren Beziehung. Das braucht einfach auch Luft. Und unsere Idee war es, die an den richtigen Stellen auch zu geben und dann an anderen Stellen zu schauen, wie fassen wir es zusammen.
Und dabei soll auch die Schönheit von Goethes Sprache ab und zu aufscheinen dürfen, verspricht das Team. Immer wieder gibt es Versatzstücke aus dem Original, die stehen bleiben durften. Letztendlich ist der große Mehrwert dieser Fassung, dass sie für alle verständlich ist, sagt Daniel Krämer. Denn er möchte Theater für alle machen, auch für Menschen, die sonst keinen Zugang zu klassischen Dramen haben oder die deutsche Sprache nicht gut beherrschen. Und natürlich auch für alle Schülerinnen und Schüler, für die Faust Pflichtlektüre ist. Die Fassung in leichter Sprache kann und soll die Lektüre des Originals aber gar nicht ersetzen, sagt Mascha Luttmann, doch vielleicht einen anderen Zugang zu dem Werk ermöglichen.
Sicher ist es auch eine Generationenfrage, wie man Faust liest. Ich persönlich finde fast, dass es in dieser kondensierten Fassung für mich leichter ist, mich in Faust hineinzuversetzen und in seine Emotionen, weil die viel ehrlicher nach außen gekehrt sind und eine andere Verletzlichkeit entsteht. Und dann kann ich mich seinen Problemen, die für mich erstmal weit weg sind, nochmal anders verbinden.
Und dann ist das Ganze schließlich ein Theaterstück. Nicht alles muss durch Worte ausgedrückt werden. Daniel Krämer und sein Team feilen bei der Probe intensiv an der Körperarbeit der Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie hier bei der fast tänzerischen Szene, in der Faust Gretchen aus dem Kerker befreien möchte.
Dann geht's darum, kommt sie hoch oder nicht, dabei dreht ihr euch einmal. Und dann, wenn ihr oben seid, rangelt ihr vor, zurück. Also eure Kraft drückt gegeneinander, genau, dann landet ihr auf dem Boden.
Ganz besonders körperbetont und lustvoll werden natürlich die Walpurgisnacht und die Szene in Auerbachs Keller, die einfach als große Party gefeiert wird. Um die Handlung dermaßen zu konzentrieren, nutzt Daniel Krämer die Erdgeister als Erzähler, die Faust II eben mal in 2-3 Minuten zusammenfassen. So einfach und schlicht die Sprache, das Bühnenbild von Caroline Giesner soll umso üppiger werden, mit einem Tümpel aus grünem Schleim und einer Wendeltreppe aus Knochen. Daniel Krämer ist es wichtig zu betonen, dass er sich Goethes Faust deshalb für eine Produktion in leichter Sprache ausgesucht hat, weil er dieses Werk liebt und es möglichst vielen Menschen nahebringen möchte.
Wer das hier sieht, wird hoffentlich spüren, wie viel Respekt da drin steckt. Und ich habe eine klare Position. Ich stehe für Inklusion. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen im Theater zuschauen. Und ich wünsche mir, dass Leute aller Art unvoreingenommen in diesen Abend kommen und einfach gucken, was sie erwartet.
Marie-Dominik Wetzel. Über den Faust in leichter Sprache Premiere hat das Stück erst in der übernächsten Woche, am 4. April, am Nationaltheater Mannheim. Wir waren jetzt schon auf den Proben. Denn nächste Woche gibt es keine Rang-1-Sendung. Da machen wir im Deutschlandfunk Kulturplatz für die Leipziger Buchmesse und den Bücherfrühling.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Performer Hendrik Quast, der sich in seinen Arbeiten mit dem eigenen Körper und mit Krankheiten auseinandersetzt. Auch sein großer Theatermoment hat mit Symptomen zu tun.
Meine geniale Stelle ist eine Performance von Gadi Hutter, und zwar Die Schneiderin, wo man Gadi Hutter in der Schneiderwerkstatt sieht, wie sie den Tätigkeiten des Schneiderns nachgeht. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr Knöpfe annähen kann und mit ihrer Schere hantieren kann. Die Schere landet in ihrem Kopf und ab diesem Moment in der Clowns-Performance ändert sich alles. Und sie kann tatsächlich keine Knöpfe mehr annähen. Dann stellt sie aber fest, dass sie über ein Husten, über ihr Husten, plötzlich Knöpfe annähen kann, beziehungsweise dass das Husten die Knöpfe zum Halten bringt. Und das ist meine geniale Stelle, weil dort einfach eine Krankheit oder ein Symptom zur Superpower wird, um in der Schneiderwerkstatt weiter tätig zu sein.
Der Performer Hendrik Quast über eine Performance von Gadi Hutter. Mehr von ihm können Sie hören im aktuellen Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Da geht es darum, wie das Theater mit chronischen Erkrankungen und Erkrankten umgeht. Streamen können Sie den Podcast natürlich bei uns auf deutschlandfunkkultur.de und in der Deutschlandfunk-App. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.